Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In der heutigen Folge geht es um das Thema Boundary Management. Die meisten von uns kennen es. In den letzten beiden Jahren haben viele von uns im Homeoffice gearbeitet oder auch im Homestudying studiert. Diese Form des Arbeitens und des Studierens wurde zwar erst so richtig durch die Digitalisierung ermöglicht, führt aber leider auch häufig dazu, dass wir uns nicht mehr so gut von Job oder Studium abgrenzen können und unser Zuhause kein richtiger Rückzugsort mehr ist. Vielmehr vermischen sich Privat- und Berufsleben immer mehr. Das kenne ich von mir selber, so beantworte ich zum Beispiel häufig am späten Nachmittag oder auch abends noch rasch ein paar E-Mails oder gehe ans Telefon, obwohl meine Kinder schon zu Hause sind. Das Ergebnis? Wir fühlen uns gestresst. Wie aber schaffen wir es, uns besser abzugrenzen und wie kann das Boundary Management dabei helfen? Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Claudia Schmeink. Sie ist Studiendekanin für den Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Erholungsqualität im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit und eben auch mit dem Thema Boundary Management. Frau Schmeink ist telefonisch dazugeschaltet, daher bitte ich, schlechtere Tonqualität vorab zu entschuldigen. Herzlich willkommen, Frau Schmeink. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben.
Ja, vielen Dank, Frau Hahn. Sehr, sehr gerne.
Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch eher gefragt. Und da wollen wir unsere GesprächspartnerInnen kurz vorstellen und so von einer etwas persönlicheren Seite kennenlernen. Dazu stelle ich Ihnen drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, fällt es Ihnen eher schwer oder eher leicht, Berufliches und Privates voneinander zu trennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich damit ja sozusagen auch wissenschaftlich und deswegen beobachte ich das natürlich ganz genau. Also ich würde sagen, es fällt mir leicht, das zu trennen, heißt aber nicht, dass ich nicht auch sozusagen abends oder nachmittags sozusagen nochmal private oder berufliche Sachen mache, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Das heißt sozusagen, für mich gilt genau das Gleiche wie für alle anderen auch und es fällt mir mal leichter, mal schwerer. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit meinem Boundary Management, weil ich das eben sehr bewusst mache und ab und zu auch mal Ausnahmen zulasse.
Mhm. Und was tun Sie, wenn Sie sich dann doch mal gestresst fühlen? Das wird ja auch bei Ihnen wahrscheinlich mal vorkommen.
Durchaus. Also davon kann ich mich gar nicht lossagen. Also es gibt sozusagen eine ganz schnelle Notfalllösung. Das ist eine ganz einfache Atemübung. Also wenn ich merke, boah, jetzt wird's gerade stressig, in dem Moment halte ich inne und atme einmal ganz tief ein und dann noch viel tiefer aus. Also ich zähle bis 3 und bis 4. Und das ist sozusagen eine ganz schnelle Notfalllösung für den Stress, weil mich das so ein bisschen erdet und ich überlege in dem Moment, was ist jetzt eigentlich wichtig? So, das fokussiert langfristig, also sozusagen längere Behandlung von Stress, sage ich mal, mache ich durch Spazierengehen. Ich gehe unheimlich gerne raus in den Wald, auf die Wiesen und da kann ich unheimlich gut sozusagen meinen Stress abbauen.
Mhm. Gab es denn in den Zeiten oder verstärkten Zeiten des Homeworkings, also jetzt insbesondere während der Lockdowns zum Beispiel, gab es da auch mal eine lustige oder eine absurde Situation, an die Sie sich erinnern können, also wo das die Abgrenzung nicht so gut funktioniert hat?
Oh ja, das war gleich, also es war ganz, ganz lustig, gleich der erste Montag, nachdem der Lockdown verkündet wurde, also 13.3. verkündet, dann der Montag drauf, saß ich dann plötzlich, also ich fand mich plötzlich am Küchentisch wieder, obwohl ich eigentlich ein Arbeitszimmer habe. Dieses Arbeitszimmer wurde von meinem Mann okkupiert, weil der natürlich eine viel wichtigere Arbeit hat als ich. Also und der war eigentlich auch sonst nie zu Hause, war immer weg. Aber da musste er natürlich ganz viel dringend regeln, ganz plötzlich. Genau, also dann fand ich mich am Küchentisch wieder. Mein Sohn war auch zu Hause und der fand das total cool, Corona-Ferien, und wollte die ganze Zeit mit mir spielen. Also das heißt sozusagen, das heißt, er kam ständig und ich sagte immer, nein, ich kann jetzt gerade nicht. Und ich saß da also mit verschiedenen Rollen. Also ich saß da sozusagen als Mutter, ich saß da sozusagen als Professorin, die jetzt schnell überlegen musste, wie kann ich denn jetzt meine Vorlesungen umstellen, mal eben schnell von Präsenz auf digital, ohne dass irgendein System funktionierte. Das war ja am Anfang, hatten wir noch gar keinen Zoom. Das Elias sozusagen ist zusammengebrochen, weil plötzlich alle auf Elias draufgingen. Und parallel bin ich ja noch Beraterin in meinem Schmeink Consulting. Meine ganzen Kunden riefen dann an und sagten, Frau Schmeink, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das denn? Wie können wir das denn ändern? Also das heißt, ich saß da und dachte, okay, wie soll ich das machen? Das war jetzt noch okay. Aber dann um 12.30 Uhr kam mein Mann dann runter und fragte mich, was essen wir denn? Habe ich gedacht, okay, so ist das offensichtlich jetzt. Ne? Und dann das Interessante oder das Absurde war, da saß ich praktisch wirklich auf einem Stuhl und alle Rollen, die ich so inne habe, waren plötzlich auf diesem einen Stuhl vereint. Und ich glaube, das ist auch ein schon fast symbolisch für das, was auch Grenzgestaltung bedeutet oder Boundary Management. Ne? Also alle meine Rollen waren an diesem einen Tag, an diesem Ort sozusagen zusammengekommen. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Und das war, da habe ich dann irgendwie, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, und habe das dann einfach mit der Familie besprochen, wie wir das denn regeln. Nach dem ersten Ärger. Ja. Ich gebe es zu.
Das haben wir alle, glaube ich, in Erinnerung, ähnliche Situationen. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, da musste ich einen kurzen Vortrag im Rahmen einer Videotelco halten und meine Kinder waren zu Hause. Mein Mann konnte nicht von zu Hause aus arbeiten. Und dann sind meine Kinder jetzt noch nicht so groß und dann habe ich eben überlegt, wie ich das jetzt gestalte, und habe dann mich im Schlafzimmer quasi versteckt und einen Stuhl und einen Tisch vor die Tür geschoben und den Kindern im Wohnzimmer ein Buffet hingestellt und sie dann eben auch etwas gucken lassen, damit sie mich nicht stören. Und dann musste ich in dem Moment, als ich den Tisch da vor die Tür schob, auch sehr schmunzeln und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Das ist schon sehr absurd. Ja. Oder man kennt ja auch diese Beispiele, wo man einen Manager sieht, die obenrum sehr schick angezogen sind mit Anzug und Krawatte, mit Jackett, und unten dann aufstehen und dann haben sie eine Jogginghose an. Genau. Ja, prima. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Und dann würde ich jetzt auch zu dem Interviewpart übergehen wollen. Sie haben im Jahr 2019 in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung und der Technischen Universität Darmstadt das Forschungsprojekt Erholungsqualität im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit gestartet, also noch vor Corona. Konnten es also noch nicht wissen, welche Aktualität das quasi noch zusätzlich bekommen würde. Und darin untersuchen Sie die Wirksamkeit individueller Verhaltensstrategien und deren Wechselwirkung mit organisationalen Rahmenbedingungen. Die Studie läuft auch noch. Wie ist sie denn angelegt und welcher Forschungsfrage gehen Sie ganz genau nach? Und wie sieht die Methodik aus? Vielleicht können Sie dazu kurz ein bisschen etwas erzählen.
Ja, sehr gerne. Genau, also die Ausgangslage war ja tatsächlich auch 2019 schon so, dass die digitalen Medien durchaus neue Arbeitsformen ermöglichen, dass man sozusagen viel besser in Kontakt kommt, viel schneller in Kontakt kommt durch die digitalen Medien. Das führt aber natürlich auch dazu, dass gleichzeitig der Stress steigt. Corona hat uns insofern dann in die Karten gespielt, sozusagen gar nicht, weil wir es wollten, aber weil das eben sehr gut zu dem Thema passte, weil dann plötzlich alles digital funktionierte. Und wie ist es angelegt? Wir haben im Prinzip drei Fragestellungen untersucht, nämlich die erste Fragestellung ist, welche Verhaltensstrategien können denn im Umgang mit Erreichbarkeit, Grenzgestaltung und Erholung angewendet werden? Also auf Deutsch gesagt, was kann man eigentlich tun, um sozusagen die Grenzen zu gestalten? Das zweite ist dann, welche Verhaltensstrategien führen dann eben zu einer verringerten Entgrenzung, also einer verbesserten Erholung? Und die dritte Fragestellung ist dann eben, wie die Rahmenbedingungen sich förderlich auswirken, weil wir natürlich wissen, dass jeder noch so gut seine Grenzen gestalten kann. Also ich sag mal, der ursprüngliche Plan, Arbeitsplan ist ja vom 9 to 5, also 9 Uhr fängt man an zu arbeiten, 17 Uhr hört man auf und davor und danach ist Privatzeit und währenddessen ist Berufsleben und dass sich aber sozusagen durch diese digitalen Medien das aufweicht und natürlich die Erwartungen beispielsweise der Führungskräfte und der Organisationen in Bezug auf die Erreichbarkeit, dass die natürlich einen Einfluss darauf haben, wie sehr man dann auch tatsächlich erreichbar ist. Ja, und wie haben wir das untersucht? Im Prinzip haben wir mit 6 verschiedenen Unternehmen aus wissensintensiven Branchen zusammengearbeitet, aus Pharma, Beratung, auch Hochschulen und haben mit denen sozusagen eine Vereinbarung geschlossen, dass wir zunächst einmal organisationale Rahmenbedingungen erheben, also grundsätzlich einfach schauen, was machen die eigentlich schon? Gibt es da Betriebsvereinbarungen? Wir haben Interviews geführt mit verschiedenen Stakeholdern, also sprich mit Leuten vom Betriebsrat, vom Gesundheitsmanagement, von HR, also all die Leute, die irgendwie auch damit beschäftigt sind, die Arbeit sozusagen zu gestalten. Und haben dann insgesamt auch noch die in den Organisationen eine quantitative Befragung gemacht, also alle Mitarbeitenden aufgefordert oder gebeten, sich eben im Fragebogen sozusagen zu äußern zum Thema Grenzgestaltung, zum Thema Erholung, wie erholt sind sie eigentlich? Und genau, das haben wir mit den Unternehmen gemeinsam gemacht und haben und sind jetzt auch noch dabei, also wir sind noch gar nicht fertig und werden jetzt am 1.7. auch eine ganz schöne Tagung machen mit allen Unternehmen und werden da die Ergebnisse zurückspiegeln. Die haben teilweise, wer schon fertig ist als Unternehmen, hat auch schon einen Ergebnisbericht bekommen, hat natürlich die Ergebnisse zurückgemeldet bekommen und wir werden das jetzt nochmal komplett besprechen. Das ist aber nur ein Element, die organisationalen Rahmenbedingungen. Ein weiteres Element ist, dass wir auch Trainings durchgeführt haben. Und zwar haben wir nämlich gesagt, naja, es ist natürlich gut zu wissen, zu analysieren, was machen die Leute und welche Effekte hat das auf die Erholung und was haben die Rahmenbedingungen dafür einen Einfluss. Das kann man ja sozusagen statistisch dann auch auswerten. Das machen wir noch. Was wir aber auch überlegt haben, ist, kann man das eigentlich trainieren? Kann man praktisch trainieren, wie man am besten Grenzen gestaltet? Und so haben wir in allen Unternehmen auch Trainingsgruppen, die sozusagen verschiedene Strategien an die Hand bekommen, die gemeinsam auch beraten, welche Strategien sind nützlich für mich oder für uns in meiner Situation und was kann ich tun. Die machen das über einen Zeitraum von 4 Wochen, also bekommen wir 4 Wochen lang jeweils ein Trainingsmodul und werden natürlich vorher und nachher befragt. Wir haben dann auch noch Follow-up-Fragebögen, also es ist eine Langzeitmessung. Und damit wir auch tatsächlich die möglichen Erholungsergebnisse auch gut belegen können, haben wir natürlich noch eine Wartekontrollgruppe. Das heißt, parallel dazu füllen auch andere Menschen diese Fragebögen aus und bekommen erst nachher das Training, damit man eben auch tatsächlich die Ergebnisse auf das Training und das Durchführen der Strategien auch zurückführen kann. Genau. So, und da sind wir gerade mittendrin, haben auch schon einiges ausgewertet. Qualitativ sind wir schon nahezu durch, würde ich sagen. Und wir freuen uns sozusagen bis zum 1.7.22 dann auch die Ergebnisse fertig gerechnet zu haben und das vorstellen zu können.
Kann man denn, ich bin neugierig, kann man denn aus den bisherigen Ergebnissen schon Tendenzen feststellen oder kann man jetzt schon ein bisschen was verraten, was Sie mit der Studie herausgefunden haben?
Ja, vor allen Dingen die qualitativen Interviews haben natürlich schon einiges an Ergebnissen gebracht. Und zwar, also zum einen, ich habe ja gesagt, eine Organisationsdiagnose, Dokumentenanalyse. Da haben wir geschaut nach Betriebsvereinbarungen, Gesundheitsangeboten und da haben wir festgestellt, also dass das vor allen Dingen in den großen Organisationen angeboten wird oder zu finden ist, aber auch da eigentlich nur zum Teil bekannt sind. Wir haben auch immer gefragt, was gibt's denn sozusagen, was wird denn gemacht für die Grenzgestaltung oder was wird gemacht sozusagen, gibt es da Regelungen? Und was die Arbeitszeit angeht, waren auch nur zum Teil bekannt. Und überwiegend wurden diese Angebote auch gar nicht genutzt. Interessanterweise, weil viele gesagt haben, dafür haben wir gar keine Zeit. Wir haben gar keine Zeit für Gesundheitsangebote oder sozusagen etwas zu nutzen, damit wir sozusagen unseren Stress abbauen können. Ne? Also zu aufwendig, wurde gesagt. Und das auch nur bei den großen Unternehmen. Insgesamt kann man, also aus den qualitativen Interviews feststellen, wir haben auch Mitarbeiter auch natürlich qualitativ interviewt, dass die Grenzgestaltung und Erholung schwieriger ist bei insgesamt bei agilen Organisationen mit so einer Selbstorganisationskultur. Also überall da, wo es keine klare Führungsrolle gibt, da, wo die Selbstorganisation sozusagen wichtig ist und wichtiger Bestandteil auch der Arbeit ist, wo es nicht hierarchisch ist, da scheint Grenzgestaltung, Erholung schwieriger zu sein. Also da ist beispielsweise das bis spät abends noch arbeiten und anytime arbeiten sowieso noch viel weiter verbreitet und entsprechend ist auch die Erholung schwieriger und die Gestaltung von Grenzen. Warum? Ne, das haben wir auch natürlich erfragt. Es gibt eben keine Vorgaben, keine Vereinbarungen. Und deswegen sozusagen, und weil die Leute vor allen Dingen auch sozusagen intrinsisch motiviert sind. Also sie die meisten identifizieren sich dann eben auch sehr mit ihrer Arbeit und machen dann automatisch sozusagen Überstunden in Anführungsstrichen, also arbeiten mehr als sie müssten und sind also praktisch permanent erreichbar.
Ja, also ist das auch von Generation zu Generation unterschiedlich?
Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das können wir mit Sicherheit auch sozusagen untersuchen. Wir haben dazu keine Hypothesen, aber das ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Interessanterweise sind ja in diesen Startups und in diesen agilen Organisationen, das sind in der Regel kleine Organisationen, da sind in der Regel jüngere Menschen zu finden. Hm. Und die, das sind interessanterweise die jüngeren Menschen, die dann auch sich mehr verausgaben und sozusagen jederzeit erreichbar sind. Es gibt ja diese Idee, Work and Travel, also ne, sozusagen arbeite von wo auch immer mit deinem Campingbus um die Welt und arbeite, wann auch immer du möchtest. Ne? Und das, was ich sozusagen befürchte oder was ich so sehe jetzt an den jetzt durchaus ansässigen Unternehmen, da sind gar keine Abenteurer, aber sozusagen, ne, da sehe ich eigentlich eher, je mehr Freiheit man hat, desto mehr neigt man auch dazu zu arbeiten, wenn man eigentlich sich mal erholen sollte. Ja, also das heißt, die Arbeit durchdringt alles. Hat natürlich den Vorteil, man kann auch sozusagen seine Privatzeit anytime nutzen. Also das heißt auch, das hatten wir auch im Homeoffice, dass man beispielsweise dann auch zum Arzt gehen kann oder spazieren gehen kann, wenn eigentlich Arbeitszeit ist. Hm. Das wird nur nicht so gut genutzt. Also das ist sozusagen, man hätte die Freiheit, aber je mehr die Interviewten sozusagen auch da intrinsisch motiviert waren und Lust hatten und sich da so auch verantwortlich gefühlt haben, desto weniger haben sie auch sich diese Privatzeit genommen und haben das mehr tatsächlich fürs Berufliche genutzt. Ne? Und das ist jetzt
interessant.
Ja, genau.
Also zumal man ja auch sagt, dass die Arbeitszufriedenheit, glaube ich, steigt, je autonomer man arbeiten kann.
Ja, genau. Und das ist nämlich ein ganz interessanter Fakt. Also sie haben mehr gearbeitet, aber haben jetzt auch ein erhöhtes Erholungsbedürfnis durchaus angezeigt, aber waren sehr zufrieden. Also keiner hat gesagt, es ist furchtbar hier. Also es ist ganz schrecklich, wie viel ich hier arbeiten muss. Und haben das sozusagen attribuiert auf beispielsweise Mitglieder des Haushalts oder die Arbeitskolleginnen, die sich dann eben nicht an die üblichen Zeiten und Grenzen halten, haben gesagt, dann ist es halt schwierig, aber wenn ich freiwillig abends arbeiten möchte, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist eher in den hierarchisch organisierten Organisationen ein Problem. Da, wo eben eine Führungskraft ist und da, wo es eben Vorgaben gibt, wie die Arbeitszeiten sind, wenn da sozusagen über die das vereinbarte Maß hinaus und festgelegte Maß hinaus Anforderungen sind, dann wird das als störend erlebt. Und dann ist es etwas, was eben von außen kommt. Ich kann mich an ein Interview erinnern, sozusagen mit einer Führungskraft, die sagte, also ich habe so gemerkt, ich kann nicht loslassen, weil ich habe ja Verantwortung. Ich habe Verantwortung für meine Mitarbeitenden, ich betreue auch Azubis und ich kann die doch nicht alleine lassen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann natürlich gehe ich dann abends noch dran oder mache dann noch mal abends was für die. Es wird aber als belastender empfunden, weil das eben sozusagen nicht aus sich heraus passiert, sondern weil eben die vorgesehene Arbeitszeit schlicht und einfach überschritten ist. So. Und der Druck möglicherweise ein anderer ist. Also da ist sozusagen eine andere Motivationslage dahinter. Man macht es trotzdem, aber es wird dann eben stressig, weil man es nicht sozusagen in der Hand hat und das Gefühl hat, ich muss das jetzt aber machen.
Wir haben das gerade schon angesprochen, gerade in größeren Unternehmen gibt es ein Angebot für die Mitarbeitenden, dass sie vor Stress zu schützen. Können Sie da so konkrete Beispiele nennen? Also wie sehen so organisationale Rahmenbedingungen aus oder wie sehen die Angebote aus? Was können Unternehmen tun?
Ja, was können Unternehmen tun? Also viele große Unternehmen haben ja sozusagen die Technikschranke eingebaut. Das heißt, E-Mails beispielsweise werden nach 18 Uhr und vor 7 oder 8 Uhr gar nicht versendet. Das heißt also auch, wenn jemand abends etwas macht, das kommt beim anderen erst viel später an. Also das sind so technologische Lösungen. Aber im Prinzip gibt es sonst keine wesentlichen Dinge, die Organisationen machen können, denn die Grenzgestaltung ist ja sozusagen etwas, was im Team passiert und häufig passiert es ja, ne, vielleicht kann ich noch eins sagen, nämlich das Ausstechen, also die Arbeitszeiterfassung. Das ist ja etwas, was häufig unbeliebt ist bei Mitarbeitenden. Die Arbeitszeiterfassung führt aber dazu, dass man tatsächlich in der Regel auch früher Feierabend macht. Und sozusagen diese räumliche Trennung führt in der Regel auch dazu, dass man dann eben von zu Hause nicht mehr arbeitet. Ne? Durch die digitalen Medien kann das natürlich wunderbar dann korrumpiert werden und man arbeitet dann trotzdem. Und da ist es eben dann von der Organisationsseite so, dass die Führungskräfte eher sozusagen in die Pflicht genommen werden müssten, weil die so eine Erreichbarkeitsnorm gestalten, und zwar durch die eigene Erreichbarkeit, ne? Also wie Führungskräfte erreichbar sind, wie Führungskräfte auch die Mitarbeitenden ansprechen und was sie sozusagen tolerieren und wie sie sozusagen das eben, also wie die Norm ist dazu. Ne? Das sind die Führungskräfte und das Team, und das ist im Prinzip, wenn man es nicht abspricht, gilt ja so ein, ne, früher auch eine willst du Karriere machen, dann musst du früh morgens um 7 schon eine E-Mail schreiben und die letzte dann um 10 Uhr abends. So, ne? Also das heißt sozusagen, das sind so verschiedene psychologische Mechanismen, die da eine Rolle spielen, weswegen man beispielsweise eine Grenze zieht oder eben nicht zieht.
Und was können Arbeitnehmerinnen oder auch Studierende tun? Also welche praktischen Tipps gibt es, damit man es schafft, sich besser abzugrenzen? Also dass man eben nicht in diese Stressfalle tappt.
Ja. Genau, also das, da gehen wir jetzt sozusagen auf den Bereich der Strategien. Ne? Also was kann man tun? Da gibt es verschiedene Kategoriensysteme, was man machen kann. Also die zentralen Strategien sind räumliche oder zeitliche Strategien. Das heißt sozusagen die räumliche Veränderung, also zu sagen, wenn ich arbeite, dann bin ich in einer bestimmten Umgebung. Das ist meine Arbeitsumgebung. Das ist sozusagen die wichtigste Strategie, beziehungsweise die Strategie, bei der wir gemerkt haben, da funktioniert es am besten, weil da nämlich sozusagen völlig klar und symbolisiert ist, hier ist Arbeit und da ist nicht Arbeit. Ne? Also das ist sozusagen das Klassische, ich gehe ins Büro und arbeite, ich bin nicht im Büro und ich arbeite nicht. Mhm. So, das ist eine vor allen Dingen eine so hilfreiche Strategie, weil sie sozusagen eindeutig ist. Ne? So für alle Beteiligten ist es völlig eindeutig. Es gibt eine weitere Strategie, das ist die zeitliche Strategie, dass man sich vornimmt, beispielsweise ich arbeite von dann bis dann und von dann bis dann mache ich dies und von dann bis dann mache ich das. Das ist eine etwas schwierige Strategie, weil die sozusagen die Grenzen nicht klar markiert, weil die Zeit läuft weiter und es ist sozusagen nirgendwo zu sehen, wo ist jetzt Pause, wo ist nicht Pause. Das ist auch der Grund übrigens, weswegen viele Menschen im Homeoffice viel zu wenig Pausen machen. Gibt's Studien zu, die Pausen werden gar nicht richtig genutzt. Also sozusagen, man sitzt dann häufig dann mit einem Butterbrot oder mit den Spaghetti vorm Rechner. Also das ist sozusagen häufig gehört, sitzt man dann vorm Rechner, isst weiter, trinkt seinen Kaffee da, Frühstück wird auch da gemacht. Also ich sehe meine Studierenden beispielsweise, wenn ich morgens Vorlesung um 9 Uhr mache, dann machen die das mit einem Müsli sozusagen und einem Kaffee. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur sozusagen, das ist sozusagen dann eine Vermischung. Und das heißt, da passt sozusagen, das ist nicht gut für die Erholung, wenn man sozusagen Erholungsaktivitäten oder persönliche Aktivitäten mit der Arbeit vermischt. Deswegen, also die zeitliche Strategie ist eine schwierige und die muss man ständig sozusagen bändigen. Man muss ständig überlegen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Also die ist anstrengender als so eine räumliche Strategie. Und diese räumlichen oder auch physischen Strategien kann man auch sagen, die kann man auch ganz gut im Homeoffice anwenden. Wenn man beispielsweise sagt, so, sobald ich fertig bin mit der Arbeit, klappe ich meinen Rechner zu. Ne? Häufig hat man ja dann so Klapprechner. Klappe ich den zu und stelle den weg. Ne, also wenn man von zu Hause arbeitet, sei denn man hat ein Arbeitszimmer, dann hat man natürlich den Luxus und kann einfach die Tür zumachen. Ne? Aber ansonsten kann man einfach seinen Rechner zuklappen und alles, was man da gebraucht hat zum Arbeiten, weglegen, um auch sozusagen da sozusagen eine räumliche Veränderung herzustellen, die eben anzeigt, jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Pause, jetzt ist Privatzeit. Jetzt räumt man natürlich nicht alles weg, aber sozusagen da Veränderungen herzustellen, um sich das eben diese räumliche Strategie eben zu zu wiederholen oder symbolisch zu wiederholen, auch im Homeoffice. Es gibt natürlich noch ganz andere und total wichtige Strategien. Also die weiterhin, also neben der räumlichen Strategie, wichtigste und hilfreichste Strategie ist die kommunikative Strategie. Kommunikativ heißt, ich selber kann ja sozusagen mir auch Zeiten überlegen, wann ich wie arbeite, wann ich eben nicht arbeite. Wenn das andere nicht wissen, kann sein, dass die genau dann anrufen, wenn ich gerade Mittagspause habe. Habe ich häufiger zu Hause, ne? Wir sitzen beim Mittagessen, Telefon klingelt, man springt ins Büro. Und ich denke so, muss das sein, ne? Wir haben doch jetzt gerade Pause. So, also, das wissen natürlich die Kollegen, ja, ist wichtig, ja, okay, die Kollegen wissen das nicht, wann man Pause hat. Das heißt, es ist total wichtig, dass man sich im Team mit Führungskraft und mit Team auch abspricht, wann wollen wir denn Pausen machen? Wann ist denn Feierabend? Oder auch, wann bin ich erreichbar und wann nicht? Also das heißt, diese kommunikative Strategie ist extrem wichtig. Und zwar in Richtung Arbeit, also Führungskräfte, Mitarbeitende, Kolleginnen, Kollegen, ne? Oder auch Kunden. Ne? Man kann auch für Kunden sagen, dann bin ich erreichbar und dann nicht. Und also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber auch im Privatbereich. Also Freund, Freundin, Hund, Katze, Maus, Eltern, wer auch immer gerade noch sozusagen mit im Haushalt wohnt oder die WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Dazu sagen, ich arbeite jetzt bitte nicht stören. Oder ne, sozusagen so, jetzt bin ich hier und das eben abzusprechen. Also das war für uns auch in der Corona-Zeit die wichtigste Strategie, war tatsächlich die Synchronisation. Also ne, dass wir wussten, okay, wir waren plötzlich total organisiert. 12.30 Uhr gab es bei uns Mittagessen und das war für alle klar, damit wir alle zur gleichen Zeit auch Pause machen. Und einer hatte dann die Aufgabe, das Essen zu machen. Das haben wir dann auch sozusagen immer eine Woche vorher besprochen. Wir haben einen richtigen Plan gemacht und das war wirklich Gold wert, weil dann klar war, okay, jetzt ist gemeinsame Zeit und das die andere Zeit ist die Arbeitszeit und auch mein Sohn hatte dann seine Schulzeit sozusagen dann in seinem Zimmer. Also kommunikative Strategie ist auch eine sehr wichtige.
Mir kam so gerade in den Sinn, es gibt ja in skandinavischen Ländern, ich weiß gar nicht, ob in Schweden oder in Norwegen, gibt es ja einige Unternehmen, die das erproben, die Arbeitszeit zu verkürzen, weil sie sagen, man kann ohnehin effektiv nur 6 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Müsste man nicht im Zeitalter der Digitalisierung und das, ich nenne es jetzt mal nicht Homeoffice, sondern Mobile Workings überlegen, dass andere Konzepte mehr Sinn machen, gar nicht so sehr in Bezug auf die Arbeitsstunden, sondern vielmehr auf die Ergebnisse von Arbeit, also dass man eher sagt, so, du kriegst diese und jene Aufgabe oder auch mehrere Aufgaben und die müssen bis dann und dann erfüllt sein und in welcher Zeit du das machst, ist egal. Also wenn du das in 4 Stunden schaffst, dann und das ist super, dann schön. Yeah. Und wenn du dafür 10 Stunden brauchst und es ist super, dann sind es eben 10 Stunden, dass man eher ergebnisorientiert arbeitet. Macht das Sinn oder hilft es auch nicht, dass man nicht in diese Stressfalle tappt?
Ja, also ich halte das für absolut sinnvoll und ich kann das auch nur bestätigen, dass sozusagen die intensive Arbeitszeit speziell in größeren Unternehmen durchaus reduziert werden kann, weil ganz viel sozusagen nebenher gemacht wird, das überhaupt nicht sozusagen effektiv ist für die Erledigung der Arbeit. Das heißt, sozusagen die Verkürzung von Arbeitszeit halte ich grundsätzlich für total wichtig, dass man weniger Stress hat und mehr Zeit für sich. Aber das wäre eine grundsätzliche Verkürzung der Arbeitszeit und nicht ein ausschließliches ergebnisorientiert und egal, wann du das machst. Weil dieses ergebnisorientiert, egal, wann du das machst, ohne eine offizielle Verkürzung auch der Arbeitszeit, birgt die Gefahr, dass man eben doch mehr arbeitet und seine Grenzen nicht gestaltet, nicht auf sich achtet. Und das ist insbesondere für Menschen eine Gefahr, die eben sehr sehr leidenschaftlich sind für das, was sie machen, die viel Verantwortung empfinden, ne? Die dann es sozusagen schwer haben, trotzdem noch Grenzen eben zu gestalten. Aber grundsätzlich ist es vernünftig, nur dann ist es umso wichtiger. Also ich habe ja gesagt, die kommunikative Strategie ist die wichtige. Also dass sich austauschen darüber, wann wie gearbeitet werden kann, sollte, sozusagen, das ist ne, es ist ja völlig frei, man kann ja anytime arbeiten, nur dass sich darüber austauschen und sich überlegen, wie machen wir das mit den Störungen was bedeutet sozusagen auch das Ergebnis, wie viel kann ich denn überhaupt schaffen, das sozusagen abzusprechen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch zu sagen, und an welcher Stelle muss ich jetzt hier mal sozusagen das weiße Fähnchen hissen und sagen, stopp, das ist gerade hier zu viel. Und da sind wieder, ne, das sind die kommunikativen Strategien, das sind die Normen, das sind die häufig impliziten Erwartungen, die man hat, also implizite Erwartungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an sich selbst. Ne? Man muss perfekt sein, tolle Ergebnisse bringen beispielsweise und es kann gar nicht genug sein. Und die implizite Erwartung, meine Führungskraft erwartet dasselbe von mir, was in der Regel überhaupt nicht der Fall ist. Und, ne, und dann die implizite Erwartung der Führungskraft, die möglicherweise, wer weiß, was sie erwartet. Ne? Also wichtig ist, dass eben dieses Implizite explizit gemacht wird und dass man darüber spricht, was erwarten wir eigentlich voneinander? Wie sieht ein gutes Ergebnis aus, beispielsweise?
Und von wem sollte das ausgehen? Ich kann mir ja vorstellen, dass es auch viele Arbeitnehmerinnen gibt, die sich das vielleicht nicht trauen oder der Chef oder die Chefin ist vielleicht jetzt nicht so offen für solche Themen. Was würden Sie denn da empfehlen? Was ist wichtiger, dass es die organisationale Rahmenbedingungen dafür gibt? Oder ist das etwas, das von Seiten der ArbeitnehmerInnen ausgehen sollte?
Also ich denke, dass alle Beteiligten da durchaus die Möglichkeit nutzen sollten, das anzusprechen. Grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn die Organisation das identifiziert als Herausforderung. Und das haben unsere Kooperationsunternehmen auch durchaus herausgefunden. Also die haben sozusagen mit den Ergebnissen auch was gemacht. Und was da sozusagen zu empfehlen ist für Organisationen, ist es, die Führungskräfte zu schulen. Wird viel auf den Rücken der Führungskräfte ausgetragen. Die haben unheimlich viel zu leisten, zu koordinieren. Und ich habe sozusagen auch schon viel von Führungskräften gehört, jetzt sollen wir das auch noch machen. Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Und es geht im Prinzip darum, die Führungskräfte zu unterstützen, dabei genau in diese Gespräche zu gehen und eben Vereinbarungen zu treffen. Weil häufig sind Führungskräfte eben auch gute Fachkräfte sozusagen, die Führungskräfteschulung haben, die individuell das gut machen. Für manche ist es einfach schwierig, so offene Gespräche zu führen. Und dann sollten die sich einfach eine Moderation reinholen. Und ich finde, das ist etwas, was ein Unternehmen unbedingt machen kann, dass sie sozusagen Moderation zur Verfügung stellt, um in Teams, bei Teamentwicklungen beispielsweise, sollte man sowieso machen, finde ich, sozusagen zu überlegen, wie machen wir das denn mit unseren Grenzen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was sind eigentlich Erwartungen, die wir an uns haben? In Bezug auf Erreichbarkeit, aber auch in Bezug auf beispielsweise Ergebnisse, weil es ja Abhängigkeiten gibt. Ne? Man ist ja nicht sozusagen losgelöst und der Stress entsteht ja häufig durch Abhängigkeiten. Ne?
Das heißt, da, ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel meine Tochter von der Kita abhole, so wie gegen 16:30 und ich habe keinen Vollzeitjob, also arbeite nicht 40 Stunden, sondern 35. Und dann ärgere ich mich so, dass ich dann denke, warum ruft man mich denn um 16:30 jetzt noch an? Und dann fühle ich mich schon direkt so gestresst, weil ich in so einen inneren Dialog gehe. Also dann fange ich an, mich zu rechtfertigen, dass ich ja schließlich meine Tochter abholen muss und denke, ach, naja gut, aber derjenige weiß das ja jetzt vielleicht gar nicht. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb ist das auch ein ganz guter Tipp zu sagen, dass man das kommuniziert. Ne? Dass man ganz klar versucht, gut, bei allen kann man das nicht, aber dass man dann vielleicht gelassen bleibt und sagt, so, dann rufe ich jetzt heute halt nicht unbedingt zurück. Ich mache es dann trotzdem häufig noch, aber... Ja, das ist nicht so ganz einfach, ne? Dass man sich selber auch sagt, man hat halt diese Arbeitszeit, ne? Aber wie Sie schon sagten, das ist dann das Verantwortungsgefühl, das man hat und denkt, vielleicht ist es jetzt was Wichtiges. Ich würde mir dann immer wünschen, dass man mir vielleicht eine E-Mail schreibt, dann kann ich einschätzen, wie wichtig ist das jetzt? Also muss das jetzt wirklich heute noch beantwortet werden oder reicht das morgen? Vielleicht kann man sowas auf die Mailbox sprechen. Ne? In wichtigen Anliegen schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail. Das gucke ich mir an und dann kann man immer noch selber beurteilen, ob das dann vielleicht auch morgens um um 8 reicht.
Genau. Das ist übrigens eine ganz wunderbare Strategie auch. Also gehört auch zu den häufigsten angewandten Strategien jetzt nicht. Also, dass man es auf einen Anrufbeantworter spricht, finde ich eine super Idee. Aber auch beispielsweise in die Signatur reinzuschreiben, wann man eigentlich erreichbar ist. Also da habe ich auch Führungskräfte beispielsweise so erlebt, die auch in Teilzeit Führungskraft sind und sagen, ich bin von dann bis dann erreichbar. Sozusagen, wenn Sie nachmittags ein Anliegen haben, dann wenden Sie sich bitte an XYZ. Ich bin am nächsten Tag ab 8 Uhr wieder erreichbar. Ne, also das heißt, die Erreichbarkeit kommunizieren kann man auch unidirektional machen. Also ne, sozusagen von mir an alle anderen, die dann irgendwas lesen beispielsweise. Ne, also auch eine gute Möglichkeit. Und im Prinzip haben Sie was angesprochen, von dem ich denke, das ist sozusagen klassisches Boundary Management. Boundary Management ist ja die Gestaltung von Grenzen. Und die Grenzen gestaltet, indem man sich der Rolle bewusst wird, in der man gerade ist. Also sozusagen, wenn Sie in Ihrer Rolle als Mutter unterwegs sind und Sie werden aber angepinkt in Ihrer Rolle als Mitarbeiterin, ne, beispielsweise, dann vermischen sich diese beiden Rollen und dann ist Ihre Aufgabe praktisch sozusagen zu überlegen, in welcher Rolle will ich jetzt sein? Also will ich switchen? Will ich aus von meiner Mutterrolle in die Mitarbeitendenrolle rein? Oder will ich es nicht tun? Ne? So, und das ist im Prinzip Boundary Management. Und wenn es eben deswegen ist die kommunikative Strategie eine so wichtige, weil sie sozusagen viel vorwegnimmt. Ne? Also diese Schwierigkeiten tauchen dann weniger auf, dass sie in die Pflicht kommen, plötzlich zu überlegen, in welche Rolle schlüpfe ich denn jetzt hinein? Bleibe ich da, wo ich eigentlich sein müsste? Oder gehe ich in die andere Rolle rein? Ne? Und das ist sozusagen das, was das Kommunikative verändert oder verhindert. Deswegen ist es eine einmalig gute Strategie. Manchmal braucht man ein bisschen Auffrischung, aber sozusagen ist einmalig. Und das Räumliche genauso. Und deswegen ist dieses Zeitliche, was ich für mich alleine vereinbare, ebenso schwierig. Ne, weil da von außen immer wieder auch möglicherweise neue Anforderungen kommen. Ne? Und eigentlich geht es immer darum, die Rollen für sich zu klären. Das ist Boundary Management.
Ja, mir kam aber auch noch während unseres Gesprächs gerade in den Sinn, dass das wahrscheinlich auch sehr typabhängig ist. Es gibt ja wahrscheinlich ArbeitnehmerInnen, die lieben diese Flexibilität und die kommen super damit klar. Die stresst das überhaupt nicht, dass sie morgens um 7 anfangen zu arbeiten, mittags joggen gehen und abends dann noch arbeiten und zwischendurch irgendwas etwas anderes tun. Wobei man da wahrscheinlich auch gucken muss, wie das arbeitsrechtlich alles aussieht. Also was ist jetzt zum Beispiel, wenn man während des Joggen mittags in der offiziellen Arbeitszeit einen Unfall hat oder so. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass dass es unterschiedliche Typen gibt. Also wenn ich jetzt von mir spreche, grundsätzlich finde ich das sehr schön, flexibel arbeiten zu können und nicht dieses von 9 to 5, sondern dass man dann eben mal einen Tag hat, wo man länger arbeitet, vielleicht auch mal bis 10 oder morgens um 6 schon mal aufsteht. Also mein Typ kommt das im Grunde ganz gelegen, unabhängig davon, ob ich jetzt Telefonanrufe bekomme, wenn ich gerade vor der Kirche stehe. Genau, wie kann man die denn berücksichtigen, also die unterschiedlichen Arbeitstypen?
Ja, genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn das haben wir auch ist auch in der Forschung schon lange festgestellt worden, dass man da zwei grundsätzliche Typen unterscheiden kann. Und zwar sind es einmal die Integrierer, sogenannten, und die Segmentierer, wobei das ein Kontinuum ist. Also man ist nicht entweder oder, sondern sozusagen der Anteil des Wunsches, sozusagen das zu integrieren, das heißt sozusagen verschiedene Rollen, verschiedene Anforderungen miteinander flexibel handhaben zu wollen. Ne? Das ist sozusagen der Integrierer-Pol. Und dann gibt es einen Segmentierer-Pol, der sagt, ich möchte das komplett trennen. Ich möchte bei der Arbeit nicht über Privatsachen sprechen. Und wenn ich Privatzeit habe, dann möchte ich bitte auf gar keinen Fall irgendwie mit Arbeitssachen belästigt werden. Das sind die extremen Pole. Und jeder kann sich auf so einem Pol irgendwo auch verorten. Sozusagen, also wie viel Integration möchte ich, wie viel möchte ich denn auch zulassen? Und das ist aus meiner Sicht auch so ein guter erster Schritt, was man machen kann, dass man sich einfach mal eine Linie aufmalt, sozusagen links ist Integration, rechts ist Segmentation oder umgekehrt, ist egal. Und dann mal aufmalt, wie erlebe ich das denn für mich selber gerade? Ne? Sozusagen einfach mal so einen Strich machen und dann überlegen, und wie möchte ich das denn gerne haben? Ne, möchte ich mehr segmentieren? Möchte ich eigentlich doch mehr integrieren? Ne? Also sich darüber klar werden, ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Und Studien zeigen tatsächlich, dass Menschen, die sich eher Richtung integrieren, verorten, dass die im Homeoffice zum Beispiel viel besser zurechtgekommen sind oder beim Mobile Work, dass sie viel besser zurechtkommen, weil die das für sich selber auch sozusagen als Erleichterung erleben und sozusagen die vermeintlichen Störungen, also die Ansprache in andere Rollen, nicht als störend erleben, sondern sagen, okay, dann ist jetzt eine andere Rolle dran. Also die sehr schnell, flexibel hin und her springen können und das auch wollen. Also die das mögen. Ne? Und es gibt aber Menschen, die sagen, nein, ich möchte sozusagen, mein Privatleben ist eins und die möchten gerne segmentieren und einfach größere Zeitabschnitte für bestimmte Rollen, in denen sie eben dann im Leben tätig sind, einfach haben. Und das muss man für sich selber überlegen, was man möchte. Das wäre auch aus meiner Sicht etwas, was man im Team gut besprechen kann. Ne? Weil sozusagen, wenn Integrierer die Segmentierer ansprechen, dann fühlen sich die Segmentierer gestört. Und die wenn Segmentierer sich beispielsweise, also ich übertreibe jetzt nur sozusagen Segmentierer, Integrierer, jeder hat ja Anteile davon, aber wenn sozusagen typische Segmentierer sich überhaupt nicht melden, auch am Wochenende, ne, und dann fühlt sich möglicherweise der Integrierer irgendwie nicht gesehen, nicht gewürdigt, ja, und sagt, warum spricht er, warum meldet er sich denn gar nicht, ne? Das ist einfach, weil man eine andere Vorstellung davon hat, wie man es gerne haben möchte. Und das ist was Hochindividuelles, ne? Und das sollte man durchaus auch besprechen. Ne? Und ganz wichtig ist wirklich, dass man als Integrierer, wir haben festgestellt, im Homeoffice sind die Integrierer durchaus besser durchgekommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Segmentation, also wenn Menschen Segmentationsstrategien angewendet haben, dann waren sie in der Regel auch erholter.
Ja, das heißt, interessant. Ja.
Es ist ein zweischneidiges Schwert, also muss man sozusagen für sich selber schauen, also es ist ein bisschen wie ein Jonglieren, ja, sozusagen immer wieder schauen, wo stehe ich gerade, passt es für mich, sozusagen muss ich irgendwas ändern oder läuft das gut so?
Ja, sehr interessant, sehr spannend. Wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich das 30-Sekunden-Plädoyer, in dem unsere GesprächspartnerInnen die Möglichkeit haben, auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft, und zwar in 30 Sekunden. Und Ihre Frage lautet, wie schaffen wir es, Berufs- und Privatleben voneinander zu trennen? Bitte starten Sie jetzt.
Ja, wie schaffen wir es, das zu trennen? Also erstmal muss man sich überlegen, wie sehr möchte ich das überhaupt trennen? Also sprich, möchte ich das mehr integrieren? Möchte ich mehr segmentieren? Das muss man sich als erstes überlegen. Und dann kann man überlegen, an welchen Stellen habe ich denn aus meiner Sicht Optimierungspotenzial? Also wo passieren Dinge, die mich stören? Wo läuft es aber auch gut? Und genau dann eben schauen, an welchen Stellen kann ich da was ändern? Und wir haben verschiedene Strategien zur Verfügung. Besonders bewährt ist es, sich abzusprechen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der Familie, mit den Personen, die einen in verschiedenen Rollen auch eben ansprechen können, um zu sagen, wann bin ich wie erreichbar oder eben nicht erreichbar. Und besonders bewährt hat sich auch sozusagen eine räumliche Verortung für Arbeit. Insgesamt kann man auch empfehlen, dass Routinen eingeführt werden, dass man für sich selber Routinen entwickelt, die eben anzeigen, wann fange ich an mit der Arbeit und wann höre ich auf mit der Arbeit. Beispielsweise, wenn ich anfange mit der Arbeit, dann stelle ich meinen Kalender um. Ich mache das selber, meinen händischen Kalender. Wenn ich aufhöre, gehe ich abends noch eine Runde spazieren und dann weiß ich, jetzt ist Feierabend. Und sowas sollte man sich wirklich überlegen, für sich zu markieren, wann fange ich an, wann höre ich auf. Und ganz wichtig, explizit auch Pausen einlegen und wissen, ich brauche die und die sind gut, auch langfristig.
Ja, sehr spannend. Ich denke, da kann jeder etwas mitnehmen für sich, wie er seinen Arbeitsalltag etwas stressfreier gestaltet. Schön, dass Sie da waren, Frau Schmeink. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht, auch über sozusagen dieses Leidenschaftsthema zu sprechen. Und ja, ich wünsche Ihnen und allen, die gerade zugehört haben, natürlich ein gutes Grenzgestaltungsmanagement.
Ja, danke schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast Atibio, den Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, abonnieren und auch wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Atibio.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.